Theodor Schulze, Neue Leben, gelesen vom Autor selbst.
Rudi steht zeitig auf und sputet sich, denn er muss wirklich kommen zu seiner Schicht. Geld, 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 beherrscht sein Denken und so. Er spart auf ein Auto und nen Kolodron. So ein Leben hat er nie gewollt, doch das Leben hat ihn überholt. Rudi kommt geschafft und müde heim. Seine Frau, sie schenkt ihm den Kaffee ein. Er erzählt ihr von der Arbeit und die Zeitung dazu. Sie nickt und lächelt und hört ihm doch nicht zu. So ein Leben hat er nie gewollt, doch das Leben hat ihn überholt.
So wie es der Zufall will, dass wir kurz nach Rezensionsfertigstellung von Juli C.'s Roman über den Hirntumoren-Kommissar Schilf erfuhren, dass der nächste Tatortkommissar in Wiesbaden einen verkapselten Gehirntumor haben wird, wollte dieser es auch, dass in der letzten Wochenendausgabe der NZZ, der in der Rezension erwähnte Ingo Schulze, ein Interview gab, sodass wir nicht umhin kommen, hier kurz, aber aufs Dringlichste empfehlend, einen Ausschnitt aus Ingo Schulzes hervorragendem Roman »Neue Leben« zu präsentieren. Wie in der Rezension von Juli C.'s Schilf angedeutet, war das Naheste, dem ich einem deutschsprachigen Autor unter 40 in den letzten Jahren gekommen bin, Ingo Schulzes von ihm selbst vorgelesenes Hörbuch »Neue Leben«. Wie gut Verdrängung funktioniert, fiel mir auf, als ich zur Kurzvorstellung des Hörbuchs hier für diese Sendung die Rezensionen des Werkes zum Erscheinen 2005 überflog. Zunächst fiel mir wieder ein, dass das Werk satte 800 Seiten, hier 6 CDs hat, obwohl mich deuchtete, das Werk an einem längeren Wochenende ungelangweilt durchgehört zu haben. Des Weiteren, der in den Rezensionen erwähnte Name des Hauptheldes Enrico Türmer ließ die Erinnerung sauer den Sod hinaufsteigen, wer der tatsächlich letzte junge deutsche Autor unter der Knute unserer Kritik gewesen ist. Natürlich Uwe Tellkamp mit seinem Turm. Das schlechte Gewissen, Ingo Schulzes Wende/Nachwende-Roman nicht in der Rezension des Turms diesem entgegengestellt zu haben, wurde selbstgerecht mit der Begründung weggewischt, beim Hören des Ersteren noch kein de facto Literaturrezensent gewesen zu sein, obwohl es schon wurmt, verpasst zu haben, die unprätentiöse Ehrlichkeit Ingo Schulzes der selbstbeweihräuchernden Vergangenheitsbewältigung des Uwe Tellkamp gegenüberzustellen.
Die Martin-Luther-Kirche, jener neogotische Zeigefinger an der Stirnseite des Marktes, war überfüllt. Ich folgte Michaela durch den Mittelgang nach vorn, wo uns der Emissär empfing. Wie lange hatte ich keine Kirche mehr betreten? Michaela und ich wurden mehrfach begrüßt. Der Gründer des neuen Forums Altenburg, jede Stadt hatte ihr eigenes neues Forum, schnappte nach Luft, als er uns erzählte, dass heute früh die Radmuttern an seinem Trabi locker gewesen seien. Ein dürrer, langhaariger mit einem Chinesenlächeln trug ein zusammengerolltes Transparent wie eine große Puppe im Arm. Immer wieder stellten sich junge Frauen als Mitglieder oder Sprecherinnen von Umwelt- und Friedensgruppen vor. Auch bei denen, die sich in den Gängen und auf den Emporen drängten, waren mehr Frauen als Männer. »Heute muss was passieren«, sagte eine Frau mit kurzen Haaren und einer langen, schmalen Narbe, die ihre rechte Augenbraue kreuzte, und hockte sich vor uns hin. »Was soll denn passieren?«, fragte ich. »Na, Demonstration«, rief sie. »Es muss doch hier mal losgehen. Einer muss heute mal den Mund aufmachen.« Der Langhaarige kam dazu und mischte sich ein. »Es ist besser, wenn jemand redet, den Sie hier noch nicht so kennen.« Merkwürdigerweise leuchtete mir das damals ein. Ich spürte zu spät, wie prekär die Situation durch mein Nicken für mich geworden war. »Kannst du das nicht machen?«, fragte die Frau mit der Narbe und sah mich an. Ich saß in der Falle. »Und was soll ich sagen?«, fragte ich. »Klasse«, rief sie, »das ist echt klasse.« Der mit den langen Haaren beugte sich über mich und berührte meine Schulter. Gut, Enrico, sehr gut. Ich war so verunsichert, dass ich ihn fragte, woher er denn meinen Namen kenne. In diesem Moment begann die Türchenband zu spielen. Der Bassist, der den Einsatz gegeben hatte, nickte wie einer dieser Plastidackel, die eine Zeit lang hinter jeder Heckscheibe zu sehen gewesen waren. Nach den ersten Takten bereute ich alles, nach der ersten Strophe war ich verzweifelt. Hatte ich mich nicht bislang wohl weislich von solchen Kreisen ferngehalten? Ich verstand immer mehr den Pfarrer Bodin, der sie aufgefordert hatte, statt weiter große Reden zu schwingen, lieber einen Dankgottesdienst zu veranstalten. Seine vorgestülpte Unterlippe hing herab, eine zitternde, rotblaue Tülle, über die schon viel zu viele Worte geflossen waren. Während jemand von der Menschenrechtsgruppe sprach, wurde mir ein Zettelchen gereicht. »Stelle dich bitte kurz vor, danke.« Michaela, die anfangs mit viel Applaus begrüßt worden war, beging den Fehler, die Dresdner Resolution mit dem gleichen Gestus vorzutragen wie im Theater. Ich hörte die Galotti. Sie spürte selbst, wie sie von Zeile zu Zeile an Kraft verlor und wie schließlich nur das Gekünstelte und die Theaterpose übrig blieben. Zum Ende wurde sie immer schneller, eine Todsünde für eine Schauspielerin. »Ich war nicht gut«, flüsterte sie. Ich nahm ihre kalte Hand und hielt sie eine Weile fest. »Macht nichts«, sagte ich, während das Kopfnicken des Bassisten der unseligen Band den Einsatz gab. Hundertmal, tausendmal hatte ich mir vorgestellt, eine Revolutionsrede zu halten, als liefe mein Leben auf diesen Augenblick hinaus, mein Wunschtraum, zu dessen Erfüllung ich nun verdammt war. Mit der linken zerknüllte ich das Zettelchen, mit der rechten umfasste ich den Rand der kleinen Kanzel und kämpfte gegen einen Lachreiz an. Ich sah auf, kein Hüsteln, kein Räuspern, kein Scharren. In diese vollkommene Stille hinein sagte ich, »Ich heiße Enrico Türmer, wohne seit anderthalb Jahren mit Frau und Sohn in der Georg-Schumann-Straße 104, arbeite am Theater und bin parteilos.« Ich sah über die Köpfe der Leute hinweg den Mittelgang entlang und begann. »Wir haben Fehler gemacht, wir legen ein Geständnis ab, wir klagen uns an. Wir haben uns das Pionierhalstuch umgebunden und das Lied von der Friedenstaube gesungen, als Panzer durch Budapest fuhren. Wir haben geweint und die Hände in den Schoß gelegt, als man uns einmauerte. Wir haben geschwiegen, als der Prager Frühling von sowjetischen Panzern niedergewalzt wurde. Wir bezahlten den Solidaritätsbeitrag, während in Danzig Arbeiter erschossen wurden. Die atemlose Stille verlieh meinen Worten eine Kraft, die nichts mit mir zu tun hatte. Es waren nicht mehr meine Worte. Wir demonstrierten am 1. Mai die unverbrüchliche Treue zur Sowjetunion, als ihre Truppen in Afghanistan mordeten. Wir rissen Witze über faule Polacken, während die Polen für freie Gewerkschaften stritten und schworen den Fahneneid, als die NVA an Oder und Neiße in Stellung ging. In der Friedhofsruhe, die seit Monaten auf dem Platz des himmlischen Friedens herrscht, hören wir noch immer, wie Honecker und Krenz den Mördern Beifall klatschen. Ich spürte, wie die Worte um mich wirbelten, ich spürte, wie sie mich losrissen, ich spürte, wie sie mich mit sich fortschwemmten. Wir zogen unsere besten Sachen an, wenn wir ins Wahllokal gingen. Wir lernten, von diesem Land zu reden, ohne das Wort Mauer zu benutzen. Wir ließen uns als lebende Girlanden an den Straßenrand stellen. Wir gingen zur Jugendweihe und gelobten dem Staat Treue. Wir übten Handgranatenwurf und Luftgewehrschießen, während die besten Schriftsteller, Schauspieler und Musiker das Land verlassen mussten. Wir ließen uns zur Neubauwohnung beglückwünschen, während die alten Stadtkerne abgerissen wurden. Wir zählten die olympischen Goldmedaillen, aber der Zahnarzt wusste nicht, womit er unsere Zähne sanieren sollte. Wir hängten Fahnen aus dem Fenster, obwohl wir uns in Prag und Budapest schämten, als DDR-Bürger erkannt zu werden. Wir erhoben uns zur Nationalhymne, obwohl wir am liebsten im Boden versunken wären. Ich richtete meinen Blick in die Ferne. »Wir wollen nicht länger Schuld auf uns laden. Unsere Geduld ist zu Ende. Man wird uns sehen können auf den Straßen, auf den Marktplätzen, in Kirchen und Theatern, im Rathaus, vor den Häusern der Kreisleitung, vor den Villen der Staatssicherheit. Wir haben nichts zu verbergen, wir zeigen unsere Gesichter. Wir haben nichts zu verschweigen, wir nennen unsere Namen. Die Zeit der Bitten ist vorbei. Weg mit der Mauer, weg mit der Staatssicherheit, weg mit der SED. Her mit freien Wahlen, freien Medien, her mit der Demokratie. Wir brauchen keine Genehmigungen, wir gehen jetzt auf die Straße. Das ist unser Land. Die Stille zerbarst. Der ganze Raum war in Aufruhr, Poltern, Klatschen, Pfiffe. Wenn es nicht zu unsinnig klingt, ich starrte auf den Lärm und klammerte mich an die Kanzel, weil mir von meinen Worten schwindelte. Die Leute drängten hinaus. Klasse, rief die Frau mit der Narbe, echt klasse. Michaela hielt die Arme verschränkt, die Hände um die Ellbogen gelegt. Später sagte sie, der Pfarrer habe mich beiseite geschoben, um ans Mikrofon zu gelangen, aber die Orgel habe ihn übertönt. Je näher wir dem Ausgang kamen, desto deutlicher hörten wir die Sprechchöre. Nachts gegen 2:30 wurden unmittelbar vor unserem Fenster Autotüren zugeschlagen. Ich lauschte auf die Schritte. Ich glaubte bereits, das Klingeln zu hören. Aber wieder geschah nichts. Und das beunruhigte mich fast noch mehr.